Und ich mache in meinen Lehrveranstaltungen es immer so, dass die eigentlich zwei Teile einer Aufgabe haben, dass die in Gruppen beispielsweise eine neue Strategie, eine Produktinnovation, ein Kommunikationskonzept, zum Beispiel ein neues Festival für die Schweiz, ein Musikfestival für die Schweiz oder so entwickeln müssen und da überall KI benutzen, in allen Schritten. Aber dass sie dann auch einen Essay darüber schreiben, wo sie keine KI nutzen, wo sie reflektieren, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat. Also eine richtige und begründete Entscheidung zu treffen, ist erstmal eine wichtige Voraussetzung. Und ich kann auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich mache das nicht, ich will nicht KI nutzen. Gerade in der Bildungsarbeit ist das aber natürlich so enorm hilfreich. Aber ich möchte auch, dass wir KI in allen Dimensionen nutzen, wo sie uns helfen kann. Und wenn man das will, dann sind wir gerade dabei, das auszuhandeln, ob das irgendwie funktionieren kann.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
Tä-tä-tä-tä, Romsasa und Johaisasa, Diana.
Ja, wir haben Grund zu feiern. Wir haben heute nämlich unseren ersten Geburtstag. Vor einem Jahr ging es los, genau, mit unserem Podcast. Damals einfach als Idee, ne, lass uns doch mal machen und ausprobieren. Und ich muss sagen, es macht unglaublich viel Spaß. Wie geht's dir?
Absolut. Und ich muss dir ein Kompliment machen. Du bist Moderatorin und jetzt hier im Podcast und machst viele Dinge und Pädagogin und Informatikerin. Aber du bist auch Unternehmerin und du hast gesagt, wir machen den Podcast und du hast eine Zahl im Kopf. Für die Folgen oder vielleicht auch für den Durchschnitt. Ich sage jetzt nicht, welche das ist, aber sie ist vierstellig. Und da habe ich so gesagt, das wird schwer. Und wir haben die Zahl eigentlich ab der ersten Folge geschafft. Nicht immer. Dafür haben andere total performt, deutlich überperformt dann wieder. Ja, ich bin begeistert. Also ohne dich wird es nicht funktionieren.
Ohne dich wird es auch nicht funktionieren, Gerd.
Dankeschön.
Und also ich glaube, dass mit diesen, natürlich will ich's, also möchte ich diesen Podcast machen, aber wenn wir merken, das ist ganz grundsätzlich so, immer wenn wir was machen, wenn es nicht das ist, was gebraucht wird, dann muss man es auch nicht machen. Ne? Und insofern habe ich da schon einen gewissen Anspruch an die Reichweite.
Ich sag dir noch was. Wir werden in über 60 Ländern gehört, also haben da Downloads gehabt. Wir waren in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg auf Platz 1 in den Bildungscharts mehrmals. Wir haben eine Folge, aber du weißt, welche unsere erfolgreichste Folge war?
Ja, natürlich weiß ich das. Da ging es um Hausaufgaben und KI und ob das Betrug ist.
Genau. Wir werden ja heute auch noch eine absoluten Top-Gästin haben. Das zeigt eben auch unser Pod, also gerade diese sehr, sehr ausgesprochen erfolgreiche Folge, die ja sogar in die allgemeinen Podcast-Charts geschafft hat, dass da Mehrwert ist, da Interesse war. Und das war genau, also das war eine Folge zur richtigen Zeit. Vermute mal, dass Lehrerinnen und Lehrer unsere meisten Hörerinnen und Hörer sind. Ja, das, was ihnen direkt weitergeholfen hat. Diana, jetzt haben wir gesagt, erster Geburtstag und da lädt man sich ja besondere Gäste ein. Wir haben heute wirklich eine Top-Gästin. Ich sage, das ist Champions League reicht nicht aus. Das ist schon Weltmeisterschaftsniveau. Verrat mal so viel. Sie unterrichtet an der Universität St. Gallen.
Ja, du musst jetzt gar kein Geheimnis draus machen.
Lös auf.
Wir freuen uns sehr, dass Miriam Meckel unsere Gästin ist. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Gespräch.
Und jetzt geht's los.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
So, wir freuen uns heute ganz besonders über Miriam Meckel. Sie ist nämlich eine führende Expertin für digitale Transformation, Kommunikation und künstliche Intelligenz. Und sie ist Professorin für Corporate Communication an der Universität St. Gallen und Mitgründerin der ADA Learning GmbH. Außerdem war Miriam Meckel Chefredakteurin der Wirtschaftswoche und sie hat gemeinsam mit Lea Steinacker ein tolles Buch geschrieben, nämlich Alles überall auf einmal. Ich könnte sicherlich noch ganz viele Sachen mehr aufzählen. Miriam ist da sehr vielseitig unterwegs. Und über das Buch werden wir nachher sicherlich auch noch mal kurz sprechen. Aber jetzt heiße ich dich erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Miriam, und starte direkt mit der ersten Frage. Wofür hast du denn zuletzt KI verwendet?
Erstmal hallo Diana, hallo Gerd. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Wofür habe ich KI verwendet? Lustigerweise für einen LinkedIn-Post, wo ich versucht habe, das Gedicht von Robert Frost zu visualisieren. Two roads diverge in the woods. Also zwei Wege trennen sich im Unterholz oder im Wald. Und das habe ich gestern mit Midjourney gemacht.
Sehr schön, kann man sich direkt schon bildlich vorstellen. Und jetzt bist du ja auch selbst in der Lehre tätig, nämlich an der Uni St. Gallen. Und wie nutzt du denn selbst in deiner Rolle als Lehrende oder Professorin KI und was erlaubst du oder forderst du auch von deinen Studierenden?
Das ist eine schöne Frage. Also ich erlaube die Nutzung von KI und ich fordere sie auch von meinen Studierenden, einfach weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in dieser Welt nicht mehr erleben werden, dass künstliche Intelligenz weggeht. Und insofern halte ich es für Teil meiner Aufgabe, dann auch zu schauen, dass die Studierenden lernen, damit umzugehen. Und damit meine ich gar nicht jetzt wirklich in erster Linie die praktische Anwendung. Das können die alle ziemlich gut. Also wenn ich durch die Uni St. Gallen laufe und laufe an Studierendengruppen, an Arbeitsgruppen vorbei, dann haben die alle irgendwas auf, ob das ChatGPT ist oder ob das Claude von Anthropic ist oder ein Bildgenerator. Das machen die natürlich alles. Aber was wir an der Universität oder ich denke in der Schule sollte es ähnlich sein, natürlich anschauen müssen, ist, wie schaffe ich es, auch mich kritisch auseinandersetzen zu können, konstruktiv kritisch im Sinne von, ich will das nutzen, aber ich muss in der Lage sein, einschätzen zu können, wofür ich es nutze, wann ich der künstlichen Intelligenz vertrauen kann, wo ich skeptisch sein muss im Hinblick auf Halluzinationen, also wenn da Dinge produziert werden durch die KI, die gar nicht den Fakten entsprechen und so weiter. Und das sind natürlich Themen, die dann nicht von selber entstehen. Und ich mache in meinen Lehrveranstaltungen es immer so, dass die eigentlich zwei Teile einer Aufgabe haben, dass die in Gruppen beispielsweise eine neue Strategie, eine Produktinnovation, ein Kommunikationskonzept, zum Beispiel ein neues Festival für die Schweiz, ein Musikfestival für die Schweiz oder so entwickeln müssen und da überall KI benutzen, in allen Schritten. Aber dass sie dann auch einen Essay darüber schreiben, wo sie keine KI nutzen, wo sie reflektieren, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat, was die Vorteile waren, was auch die Probleme waren und was das bedeutet für die Anwendung von künstlicher Intelligenz, um daraus wirklich einige Schlussfolgerungen, einige Learnings zu ziehen.
Ja, super spannend. Auch gerade dieser kritische Umgang. Ich denke, das ist genau das, was es eben braucht, weil anwenden kann man es ganz einfach. Aber das Wichtige ist eben, dass man das Ganze dann auch reflektiert macht. Deswegen finde ich das super wichtig, das auch in Schule schon entsprechend zu vermitteln.
Darf ich einmal einhaken? Weil ich finde, auch der Satz, anwenden ist ganz einfach. Ja und nein. Also auf einer simplen Ebene stimmt das. Ja, also wenn ich sozusagen mir eine E-Mail entwerfen lassen will durch ChatGPT oder so, das ist relativ einfach. Wenn ich wirklich die Potenziale von KI nutzen will, ist das nicht so einfach. Das ist im Grunde, was das Prompten, also das Aufträge an die KI erteilen angeht, als ob ich eine neue Fremdsprache lernen muss. Weil ich muss wirklich verstehen, wie ich meine Anforderungen so formuliere, dass dann auch was Gutes und vor allen Dingen etwas dabei rauskommt, was meinen Zielen und meinen Wünschen entspricht. Und das ist nicht ganz so einfach. Und deshalb, ich erlebe das ganz oft, weil ich ja so viele Gespräche dazu habe und dann auch Leute aus der Wirtschaft oder so kommen dann und sagen, ich habe das mal probiert, das bringt ja alles gar nichts, das ist ja nicht gut. Und dann sage ich immer, doch, das ist gut, aber ihr müsst euch Zeit nehmen. Also ich mache da wirklich zum Teil stundenlange Sessions, wo ich für mich selber mir Aufgaben setze und immer wieder neue Dinge lerne mit neuen KI-Tools. Und die Stunden brauche ich, um da reinzukommen. Und dann sind die Ergebnisse wirklich interessant.
Ich glaube, Ethan Mollick war es, der mal sagte, ich glaube, 100 Stunden braucht man, um richtig sich gut einzuarbeiten in das Thema. Und das bringt uns genau zu der Frage, wie schafft man es, Lehrkräften die Zeit einzuräumen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil das braucht es einfach. Ne? Da reicht es nicht aus, mal kurz so einen ganz kurzen Workshop zu machen, sondern das muss natürlich regelmäßig stattfinden. Also nicht nur Lehrkräfte, das ist natürlich die Zielgruppe, mit der wir viel zu tun haben. Das gilt natürlich für alle Personen, die mit KI zu tun haben. Aber jetzt vielleicht nochmal zu der Frage, wie wir es denn schaffen, Unternehmen oder auch Schulen, Schulverwaltungen, Ministerien, dass die Technologie einführen. Du arbeitest ja auch viel mit Unternehmen zusammen. Und welche Strategien empfiehlst du, um da wirklich eine Kultur der Offenheit zu fördern, gerade im Hinblick auf künstliche Intelligenz? Was können wir da den Schulen oder den Organisationen raten?
Also zum einen geht es natürlich darum zu verstehen, was da passiert. Und meine Erfahrung, ganz unabhängig, ob ich mit Lehrerinnen und Lehrern oder mit Unternehmensvertretern rede oder mit der Politik, meine Erfahrung ist, dass natürlich Unwissen und Unkenntnis Angst erzeugt. Das heißt, ich habe dann Berührungsängste, mich überhaupt mit der Technologie auseinanderzusetzen. Und eine relativ schnelle Schlussfolgerung daraus ist, das haben wir an Universitäten erlebt, in Unternehmen und auch beispielsweise in Ministerien in Berlin, dass man sagt, wir verbieten das. Es soll nicht angewendet werden. Und das ist natürlich die schlimmste Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, weil alle anderen machen es. Und das Einzige, was dann passiert, ist, dass wir hinten dran hängen und unsere eigenen Jugendlichen, Kinder und auch Erwachsenen eben nicht in die Lage versetzen, das zu lernen. Ich glaube, man muss dabei unterstützen. Das ist ja das, was wir auch mit ADA, mit unserem ADA Fellowship tun und auch mit unseren sonstigen Angeboten. Wir haben jetzt so einen neuen KI-Kurs, wo es wirklich darum geht, dass jeden Monat einfach 10 Minuten, 20 Minuten ein Update bekommt mit richtig praktischen Tipps, Tricks, Hacks, wie ich das machen kann, über das wir jetzt schon gesprochen haben. Und wir machen das zum Beispiel auch mit der RAG-Stiftung zusammen in einem sehr, sehr erfolgreichen und schönen Projekt, wo wir das Studierenden anbieten, was sozusagen als Stipendium dann eben für Studierende aus dem Ruhrgebiet angeboten wird, damit die Chance haben, sich wirklich konsequent und reflektiert damit auseinanderzusetzen und damit auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden können. Und ich glaube, dass gerade im Bildungssystem das extrem wichtig wäre. Und mir bricht das manchmal wirklich fast das Herz, wenn ich sehe, wie wenig Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung bekommen darin, diese wichtigen Kompetenzen an Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten, weil sie einfach in einem Bildungssystem stecken, was immer ein Stück zurück ist hinter dem, was eigentlich in der Gesellschaft passiert. Und weil auch die Politik aufgrund des föderalen Bildungssystems in Deutschland nicht in der Lage ist, schnell zu reagieren und möglich zu machen, dass wir einen Schwung nehmen und dass wirklich beispielsweise für alle Lehrerinnen und Lehrer etwas zur Verfügung gestellt wird. Andere Länder schaffen das. Finnland hat vor vielen Jahren schon einen Kurs für die gesamte Bevölkerung produziert, Elements of AI, Elemente der künstlichen Intelligenz, inzwischen in sehr vielen Sprachen verfügbar, wo die gesagt haben, das müssen wir tun. Wir wollen doch, dass bei uns gerade die als Multiplikatoren beispielsweise in Schulen das weitergeben müssen, dass die eine gute Voraussetzung dafür haben. Das vermisse ich sehr in Deutschland und mir tut das wirklich leid, weil ich finde, man lässt die Lehrerinnen und Lehrer komplett alleine mit einer Aufgabe, die eine der wichtigsten ist, die wir im Moment haben.
Also ich bin, glaube ich, der Letzte, der hier jetzt ein Lobgesang auf die Bildungspolitik singt, aber wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht liegt es an der Nähe zu Skandinavien, seit knapp anderthalb Jahren die Lizenz für Vogels-Tools, also die KI-Tools. Nichtsdestotrotz trifft man natürlich auch noch immer auch in der Lehrerschaft noch auf Widerstand. Also eine Umfrage vom Frühjahr allerdings in Nordrhein-Westfalen, da hat eben mehr als die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer gesagt, sie nutzen KI nicht. Obwohl das für mich auch noch nicht das Problem ist, weil die Frage, also die Entscheidung zu treffen, ob ich KI nutze, und die, wenn ich das begründen kann und auch argumentieren kann, warum ich es nicht mache, ist, glaube ich, auch noch eine bessere Entscheidung, als vielleicht auch leichtsinnig damit umzugehen. Also es muss eine Auseinandersetzung stattfinden. Ich habe es Diana heute schon erzählt, solche skurrile Begegnungen am Wochenende auf einer Fortbildung, wo dann jemand fragte, prompten, ist das, was Sie mit Fragen meinen? Also auch das agiert alles noch und wir müssen weiterkommen.
Aber wenn ich da einmal drauf kommentieren darf, also eine richtige und begründete Entscheidung zu treffen, ist erstmal eine wichtige Voraussetzung. Und ich kann auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich mache das nicht, ich will nicht KI nutzen. Gerade in der Bildungsarbeit ist das aber natürlich so enorm hilfreich. Also ich gebe mal ein Beispiel, nicht aus der schulischen Bildung, aber aus der universitären. Ich bin gerade in einer Forschungsgruppe, wir haben ein großes Projekt zu Quantencomputing. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und wir schauen uns an, was für Erzählungen gibt es über diese Technologie eigentlich, um sie verständlicher zu machen. Und ich kann ChatGPT oder ein anderes Tool fragen, erklär mir Quantenphysik so, dass ein Fünfjähriger oder eine Fünfjährige das versteht. Und die Ergebnisse sind wirklich gut. Das heißt, ich kann mir helfen lassen, mich in die Erwartungshaltungen meiner Schülerinnen und Schüler in allen Altersstufen hineinzuversetzen. Ich kann das nutzen, um mich herausfordern zu lassen. Ich mache ganz oft das, dass ich sage, das ist meine These und hier habe ich jetzt dieses Argument entwickelt und den Text gemacht. kritisiere das, gib mir 5 Argumente dagegen. Also man kann das ja für seine eigene Vorbereitung toll nutzen. Man kann das übrigens auch nutzen, um das in der Klasse zu machen mit Schülerinnen und Schülern und da kollaborativ in Gruppen zu arbeiten, um die lernen zu lassen. Wie lasse ich mich denn herausfordern? Das kann man durch Menschen tun. Das ist auch immer noch gut, das durch Menschen zu tun. Aber man kann es eben auch mit Hilfe von KI tun. Ich glaube, diese Optionen sind so mannigfaltig, dass ich schon sagen würde, jemand, der sagt, ich will damit nichts zu tun haben, sollte noch mal ein zweites Mal gucken.
Da hake ich jetzt gleich mal ein. Du warst ja in der Sendung Rotes Sofa bei Bettina Tietjen. Da durfte ich ja auch Begleitmusik spielen mit einem Film aus meinem Unterricht. Und dann hatte Bettina Tietjen nämlich einen Versprecher, der aber so ein bisschen sinnbildlich ist, auch für die Angst, glaube ich, von Lehrern und Lehrern. Die sprach dann von günstiger Intelligenz. Und ich glaube, diese Angst schwingt eben auch mit bei vielen Menschen. Werden wir jetzt dann ersetzt durch die Maschinen? Das ist eigentlich eine skurrile Frage bei Lehrkräftemangel und Fachkräftemangel. Sondern könnten das Verbündete sein? Können die uns entlasten? Können die uns helfen? Ja.
Intelligenz ist nie günstig, glaube ich. Intelligenz ist immer ein Prozess, der auf viel Lernen und Erfahrung und Anwendung beruht. Und übrigens auch bei uns Menschen in Zusammenspiel mit unserer physischen Erfahrung, wie wir mit unseren Sinnen durch die Welt gehen, was der Körper mitverarbeitet. Das ist ja nicht nur etwas, was im Kopf, im Gehirn abgeht. Aber man könnte natürlich schon sagen, dass der Versprecher von Bettina ein bisschen programmatisch war, weil tatsächlich haben wir zusätzliche Intelligenz, andere als die des Menschen, aber zusätzliche Intelligenz bei der Hand, die tatsächlich ganz, ganz hilfreich sein kann und auch nicht teuer sein muss. Und das kann man ja als Chance auch für die Weiterentwicklung des Menschen interpretieren. Und so würde ich es jedenfalls tun. Das heißt nicht, dass wir ersetzen, was der Mensch an Besonderheiten hat und wie intelligent er ist. Aber es anzureichern mit einer anderen Form von Intelligenz, angereicherte Intelligenz, auch die Abkürzung von AI, das wäre, glaube ich, schon eine schöne Idee.
Die angereicherte Intelligenz gefällt mir sehr gut. Wenn wir jetzt überlegen, dass Schülerinnen und Schüler oder im Prinzip alle Menschen zukünftig diese quasi Erweiterung der Intelligenz brauchen, wie schaffen wir es, das wirklich in das Bildungssystem zu bringen? Und zwar wirklich jetzt in diesen, also quasi in die Schule, also wirklich diesen K-12-Markt sozusagen. Hast du da Ideen?
Ich würde mir wünschen, dass es gelingen könnte, wirklich bundesweit eine solche Initiative zu machen und dass nicht, wie ganz oft diese Initiativen scheitern an dem Klein-Klein des Bildungsföderalismus, wo jedes Bundesland die eigenen Interessen in erster Linie im Blick hat und dann vor allen Dingen alles blockiert, was von woanders kommt. Weil ich glaube, dass wir mit dieser Kleinteiligkeit in einem globalen Wettbewerb um eine Technologie, die unsere Welt wirklich verändern wird, schlecht aufgestellt sind. Und damit will ich jetzt gar nicht den Föderalismus bashen oder schlecht machen. Ich will nur sagen, es gibt bestimmte Entscheidungsprozesse, wo man vielleicht von Strukturen, die man ansonsten schätzt und gut begründet hat, auch mal absehen können muss, um diese Herausforderung zu adressieren. Bei künstlicher Intelligenz würde ich sagen, bräuchten wir das. Wir bräuchten eine bundesweite Initiative, die idealerweise, wie das Beispiel Finnland eben beschrieben, kostenfrei oder kostengünstig das möglich macht, dass Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen mit entsprechenden Angeboten sich da aufschlauen können, schöne Anwendungsfälle bekommen, was didaktische Fragen, Unterrichtsausgestaltung und so weiter angeht. Das wäre mal der erste Schritt, weil wir sind in Deutschland sicherlich nicht an der Speerspitze dieser Entwicklung. Und je weniger wir machen, desto weiter fallen wir zurück. Und die jungen Leute, die jetzt diese Bildung nicht bekommen, sind diejenigen, die in Zukunft die Entscheidung darüber treffen müssen, was eigentlich in der Welt, die KI angereichert ist, in allem, was sie hat, passieren wird. Und das ist dann ein Problem.
Gut, jetzt haben wir über Deutschland gesprochen. Jetzt würde ich gerne den Blick noch mal ein bisschen auf Europa lenken und vor allem den internationalen Vergleich, weil Europa hinkt ja durchaus technologisch den USA und China immer mal wieder hinterher. Wie ist deine Einschätzung aktuell im Bereich künstliche Intelligenz?
Da ist das leider auch so, weil die Grundlagenentwicklung, was diese großen Sprachmodelle, auf denen dann eben Anwendungen wie ChatGPT oder andere beruhen, angeht, diese Entwicklung hat in den USA stattgefunden, findet weiter in den USA statt. Wenn man sich ein Unternehmen wie OpenAI anschaut, das ja ChatGPT entwickelt hat, dann ist das inzwischen im 100-Milliarden-Bewertungsbereich, hat große Kooperationen mit Microsoft und anderen Unternehmen und läuft uns einfach davon. Und das ist natürlich irgendwie bedauerlich, weil die Diskussion ja nicht vom Himmel gefallen ist darüber, dass da etwas entsteht am Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir haben mit Mistral ein französisches Unternehmen, was in diesem Feld mitspielen kann. Das ist schon mal erfreulich. Aber natürlich wären wir in Europa von dem, was wir leisten können, in der Lage, mehr zu schaffen, wenn wir schneller wären. Und Mario Draghi hat ja kürzlich jetzt gerade einen Investitionsbericht vorgelegt und hat gesagt, wenn Europa nicht wirklich auseinanderfallen will und letztlich immer weiter zurückfallen will, müssen wir jetzt mit aller Kraft deregulieren und müssen tatsächlich Investitionen vornehmen in dieses Feld. Und ich kann das nur absolut unterstreichen. Ich glaube, es wäre längst der Fall gewesen. Und da haben wir ein bisschen ein ähnliches Problem, wie wir es gerade an der Bildungspolitik für den Föderalismus besprochen haben. Europa ist halt auch so divers und so mannigfaltig. Und das ist an vielen Stellen ganz wunderbar, wenn ich durch die Lande reise und überall durch verschiedene kulturelle Erfahrungswelten reisen kann. Für die Fragen, die wir jetzt diskutieren, wie die Entwicklung einer Technologie wie künstliche Intelligenz, ist das ein Problem. Und die Abstimmungsprozesse sind zu langsam. Und es ist natürlich auch so, dass dann viele einzelne Staaten doch auch immer noch ihr Süppchen kochen und es eben nicht die eine EU-Innovationspolitik gibt. Die Amerikaner, letzter Satz dazu, haben das wirklich gut gemacht. Die haben vor vielen, vielen Jahren mit der DARPA, der Militärischen Forschungsagentur, eine Institution gegründet, die sehr gut finanziert ist, die sehr viel mit Universitäten zusammenarbeitet, Wettbewerber ausschreibt und die ganz oft an wirklich Meilensteinen der Innovationsentwicklung beteiligt war. Sowas bräuchten wir auch. Und das ist genau das, was Mario Draghi vorgeschlagen hat.
Ja, ich habe letztes Jahr im Handelsblatt so eine Montanunion für KI gefordert. So Deutschland, Frankreich als Vorreiter. Aleph Alpha scheint sich gerade als Aleph Morgana vom Markt auch so ein bisschen zu verabschieden, also als eigenes Modell. Mistral ist da. Da geht eine ganze Menge. Ja, da kann ich dich nur unterstützen und letztendlich profitieren wir davon. Auch eine wertegeleitete KI. Und da sind wir nämlich bei den Dingen. Über China will ich gar nicht reden. Was das war auch noch ganz interessant, das hatte Verena Pauster letztens erwähnt. Sie war auf irgendeiner Veranstaltung und fragte man sie denn oder den Referenten dort, den chinesischen KI-Experten, sagte, es gibt keine Bronzemedaille. Über Europa hat gar nicht stattgefunden. Es gibt nur Gold und Silber. Es macht sich nur zwischen China und den USA das KI-Rennen aus. Da gibt es Aufholbedarf, aber gleichzeitig ist natürlich KI auch so ein angstbesetztes Thema. Gucken wir noch in die USA, Peter Thiel und Freunde, den du auch in einer Kolumne beschrieben hast, Silicon Scientology hast du es genannt, so ungeregelte KI oder alles ist jetzt möglich. Das ist ja das, was wir dann vielleicht auch Interessierte noch wahrnehmen. Welche Gefahren siehst du da und wie könnte man das machen?
Also ich glaube tatsächlich, dass man gewisse Formen der Regulierung braucht. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Die KI-generierten Darstellungen real lebender Persönlichkeiten als Bilder oder als Video kann man ja alles machen. Ne? Wir haben vielleicht den Papst alle gesehen in der gepufften Jacke, ob von Gucci oder Balenciaga, ist ganz egal. Aber jedenfalls, ne, den gab es so nicht und trotzdem sah er vollkommen real aus. Gibt's ja mannigfaltige Beispiele. Und das ist natürlich ein Problem, weil das dazu führt, dass wir irgendwann das Verhältnis zu Fakten und das Verhältnis zu Wahrheit verlieren. Und das ist ein Grundstein, auf dem unsere Gesellschaft und unsere Demokratie aufsetzt. Deshalb sollten wir das schützen. Und die EU hat zum Beispiel ja mit dem ersten KI-Gesetz, was sie verabschiedet hat, was einen sehr langen Vorlauf hatte, das jetzt geregelt und hat gesagt, wenn man reale Personen als sogenannte Deepfakes, also KI-generierte Darstellungen produziert, muss das gekennzeichnet sein. Und das halte ich für absolut richtig, das zu machen. Das Problem ist, dass man an vielen Stellen eben sehen kann, wenn man einen Regulierungspfad einschlägt bei so einer schnell sich entwickelnden Technologie, dann stellt sich unter Umständen im Prozess des Regulierens heraus, dass ein anderer Weg besser wäre. Und das haben wir natürlich auch, denn die EU hat sozusagen einen risikobasierten Ansatz gewählt, um künstliche Intelligenz zu regulieren, was an vielen Stellen zu Problemen führt. Manche Systeme fallen dann gar nicht unter die Definition, die eigentlich drunter fallen sollten. Andere sind dann überreguliert und dadurch wird Unternehmertum, wird sozusagen Innovation auch wieder ausgebremst. Ich glaube, da sind wir in einem Feld, wo man flexibel und schnell sein müsste und wo es permanent angepasst werden müsste. Und wir haben ja jetzt erlebt im letzten November, dass auch die USA mit der Executive Order von Joe Biden gesagt haben, ja, das Feld darf nicht ganz unreguliert sein, weil dazu passiert da zu viel, was wir nicht wollen, was wirklich gesellschafts- und wirtschaftsschädigend ist. Nur die haben einen etwas anderen Ansatz gewählt, die regulieren oder die wollen sektorspezifisch regulieren. Und um mal ein Beispiel zu geben, wenn ich eine KI einsetze in der Diagnose und Behandlung einer tödlichen Krankheit, dann bin ich sicher, dass wir da sehr genaue Rahmenbedingungen brauchen, dass das also sicherlich reguliert sein muss, damit da kein Schindluder damit getrieben wird und dass nicht Menschen sterben, weil da irgendwas falsch gelaufen ist. Wenn ich eine KI einsetze, um Werbetexte zu schreiben, würde ich die Gefahr etwas anders sehen, weil tatsächlich an einem Werbetext stirbt niemand so schnell, üblicherweise. Und ich glaube, diese sektorale Regulierung, wo man eben tatsächlich nach Einsatzgebieten unterscheidet, das wäre schon ein besserer Weg gewesen. Bei der EU haben wir jetzt einen anderen und ich hoffe, dass wir da Schritt für Schritt vielleicht doch auch noch einen Lernprozess haben, um besser auf die Besonderheiten dieser Technologie eingehen zu können. Aber reguliert werden muss sie an manchen Stellen.
Ja, und du hast ja auf die Gefahr auch hingewiesen. KI als Ideologie, das erklärt natürlich auch die Reaktion von bestimmten Protagonistinnen, Protagonisten. Ich habe jetzt einmal stellvertretend Peter Thiel genannt, das Thema voranzutreiben. Da sind natürlich auch politische, ganz klare politische Interessen. Wir wissen, welchen Präsidentschaftskandidaten von dieser Gruppe unterstützt wird. Und da geht es um Monopole zu bilden im KI-Bereich.
Absolut. Also das ist nicht die Gesellschaftsverbesserung, die da als erstes Ziel ist, sondern wenn ich in der Lage bin, monopolisierte Strukturen zu bilden und mein Unternehmen da im Zentrum steht, dann habe ich da eine gute Situation. Dann mache ich da ordentliche Gewinne mit. Und ich habe nichts gegen Gewinne. Ich habe auch nichts dagegen, dass Unternehmen erfolgreich sind. Im Gegenteil. Aber ich glaube, Wettbewerb ist etwas, was uns immer gut tut. Im wirtschaftlichen Bereich, bei Ideen, in der Diskussion, im gesellschaftlichen Diskurs. Und wir neigen gerade dazu, sehr stark in Kauf zu nehmen oder sogar zu fördern, dass wir eher so Monopolisierungsstrategien haben. Es gibt nur die eine richtige Haltung. Es gibt nur die eine richtige Meinung. Es gibt nur den einen, der das anbieten kann. Das ist nicht gut für uns. Und deshalb habe ich durchaus auch eine kritische Wahrnehmung der Entwicklung im Silicon Valley, weil vieles, was ich da beobachte, und das beobachte ich sehr genau, läuft darauf hinaus, dass eben Monopole gebildet werden, oder sogar, dass der Mensch eigentlich sekundär wird in dem Spiel zwischen künstlicher Intelligenz und dem, wie wir unsere Welt auf dieser Erde gestalten. Und das ist nicht mein Ziel. Ich möchte schon, dass der Mensch derjenige bleibt, der im Driver Seat ist und der die Entscheidungen trifft. Aber ich möchte auch, dass wir KI in allen Dimensionen nutzen, wo sie uns helfen kann. Und wenn man das will, dann sind wir gerade dabei, das auszuhandeln, ob das irgendwie funktionieren kann.
Ich muss mich nochmal mit einer Frage rancharmieren. Das muss ich wirklich sagen, euer Buch, es ist ein Wissenschafts-, eigentlich ein Fachbuch, aber es liest sich wie ein Roman. Ich war total begeistert, ich habe es sogar zweimal jetzt schon gelesen, aber einige Dinge, die wir da ich glaube im März ist es rausgekommen?
Im Februar.
Dann habe ich es im März gelesen, da sind jetzt schon wieder Dinge, also diese Exponentialität, die wir auch haben, die habt ihr für Zukunft prognostiziert und die sind innerhalb kürzester Zeit schon eingetroffen. Was hast du selber da schon festgestellt?
Also erstmal finde ich es natürlich gar nicht so doof, dass das, was wir im Februar im Buch beschrieben haben,
tolles Buch.
Wir nicht komplett daneben gelegen haben. Wir haben auch gerade tatsächlich eine ganz kleine Überarbeitung gemacht, weil das Buch jetzt bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch erscheinen wird, was uns sehr freut, denn vielleicht kommt es dann auch noch mehr in die Schulen und kommt zu Lehrerinnen und Lehrern, die dieses Thema ja auch für sich erobern wollen und sollten. Ich glaube, dass die Exponentialität in dieser Technologie schon ziemlich bemerkenswert ist und auch natürlich viele Menschen echt ängstigt, weil alles so schnell geht. Ich glaube aber auch, dass wir an manchen Stellen vorsichtig sein müssen mit einer gehypten Begeisterung, die dann immer entsteht. Also wenn ich jetzt die Diskussion um das neue Modell von OpenAI angucke, was jetzt also die Kraft hat, Reasoning zu betreiben, also verstandesmäßige Erfassung von Dingen zu machen, das mag sein, aber ich sehe und lese auch von anderen, die sich damit auseinandersetzen, dass dafür an anderen Stellen alles ganz schön viel daneben gehen kann. Und vielleicht sind wir auch zu schnell darin, immer alles sofort ganz toll und exponentiell zu betrachten und müssen einfach ein bisschen entspannter werden und sagen, jetzt lasst uns doch erstmal analysieren, was wirklich der nächste Schritt ist. Und ich glaube, dass die Entwicklung der nächsten Jahre schon einige Neuigkeiten bringen wird, auch wenn wir über KI-Agenten reden, also so personalisierte Systeme, die wirklich mit verschiedenen KIs uns ganze Reisebuchungsprozesse oder andere Dinge abnehmen können. Das kann schön sein, das kann beängstigend sein, da wird was kommen. Aber ich glaube, die ruhige, entspannte Analyse ist erstmal das, was wir brauchen, bevor wir immer sagen, wow, das ist ja alles schon wieder ganz neu, weil ganz neu ist es dann eben doch nicht.
Wir sind schon am Ende unseres Podcasts fast angekommen und ich habe zum Ende immer eine Frage, die stelle ich heute aber ein bisschen anders. Und zwar frage ich immer, wenn du dir wünschen könntest, wie die Schule der Zukunft aussieht. Wie wäre das, mit oder ohne KI? Aber jetzt würde ich dich heute gerne ein bisschen größer fragen, wirklich bezogen auf die Gesellschaft. Dein Wunsch für die Gesellschaft in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, mit und ohne KI, was wären da deine Vorstellungen und Wünsche?
Oh, das ist eine wirklich schöne Frage. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass jede Schule so eine Art Lebensclub wird. Und dass über die unterschiedlichen Klassen und Gruppen hinweg Menschen einmal in diesen Club eintreten, wenn sie ganz klein noch sind, und ihr Leben lang in dem Club drin bleiben. Warum wünsche ich mir das? Weil ich glaube, dass die menschlichen Verbindungen, die man in der Schule knüpft, schon sehr prägend sind. Und man verliert sie ganz oft, weil das Leben sich dann eben in alle Welt und in verschiedene Berufe und Lebenszweige verteilt. Ich glaube, es wäre schön, wenn man es schaffen könnte, die Schule so anzulegen, dass diese Verbindung bleiben kann, wenn man sie denn haben möchte. Und ich fände es auch schön, weil dann die unterschiedlichen Charaktere und Begabungen und Fähigkeiten in dieser Community einer Schule wirklich für längere Zeit verbunden wären. Und das wäre für mich einhergehend damit, dass ich mir wünschen würde, dass wir in dieser Schule der Zukunft die Stärken der einzelnen Persönlichkeiten stärken und nicht versuchen, alle auf dasselbe Level in allem zu kriegen, was aus meiner Beobachtung schon oft so ein bisschen das Prinzip des deutschen Bildungssystems ist. Ich darf nicht zu engagiert sein, dann kriege ich einen auf den Deckel, weil dann störe ich die anderen. Aber ich muss irgendwo noch auch in allem hochgezerrt werden, auch wenn das gar nicht meine Stärken sind. Also wirklich die individuellen Stärken zu stärken und zu sagen, wir sind eine diverse Community, diese Schule des Lebens macht es mir möglich, immer wieder zurückzukehren, mit den Menschen Kontakt zu haben, mich auszutauschen, Freundschaften zu pflegen, auch von dem Wissen und der Lebenserfahrung der anderen zu profitieren. Das fände ich sehr, sehr schön. Und das könnte man eben natürlich analog machen, vor allen Dingen in den frühen Phasen der Schule und dann nachher auch im Sinne eines technologiebasierten Netzwerks, einer Plattform, auf die man auch zugreifen kann, wenn man dann in Singapur oder Rio de Janeiro oder in Nairobi sitzt. Also das wär so ein Szenario, was ich wahnsinnig toll gefunden hätte, wenn ich sowas hätte in meinem Leben.
Das gefällt mir richtig gut und ich wäre sofort dabei. Eine schöne Vision. Ja, vielen Dank, Miriam, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in unserem Podcast dabei warst. Ich fand es super spannend. Ich würde mich jetzt am liebsten gleich noch eine Stunde länger mit dir unterhalten.
Absolut.
Aber insofern vielen Dank. Und den Tipp mit der politischen Bildung. Wir haben ja ein großes Netzwerk an Lehrkräften, das nehme ich unbedingt mit. Das werden wir auch mal teilen mit unserer Zielgruppe. Finde ich ganz toll, dass ihr das da auch bereitstellt. Um den Zugang noch zu verstärken oder den Zugang zu vereinfachen. Insofern vielen Dank auch dafür und ja, noch einen schönen Nachmittag dir.
Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.
Breaking News.
So, eine bessere Gästin für so eine Jubiläumsausgabe kann man sich nicht wünschen als Professor Dr. Miriam Meckel. Ich denke, das war ein exzellentes Interview. Wir sind sehr stolz, dass sie dabei war. Aber zum Geburtstag gehören noch Spiele und ich versuche jetzt mal Diana zu überreden, mit mir ein Spiel zu spielen. Hallo Diana, hast du Lust mit mir WhatsApp-Ping-Pong zu spielen? Wir schicken uns gegenseitig Fragen rund um das Thema KI und versuchen die dann spontan zu beantworten. Was denkst du?
Klar, lass uns WhatsApp-Ping-Pong gerne mal probieren. Hatten wir bisher nicht. Die Idee finde ich schön, also lass uns loslegen. Ich freue mich.
So, liebe Diana, meine Frage 1. Welches KI-Tool fasziniert dich zurzeit am meisten?
Ja, also das KI-Tool, das mich zuletzt am meisten beeindruckt hat, ist Notebook LM von Google. Und was mich daran beeindruckt hat, ist, dass man zum Beispiel ein PDF hochladen kann mit 100 Seiten oder man kann auch einen Webseitenlink einfügen. Und dann wird ein Audiogespräch erstellt zwischen zwei Personen, die sich wie in einem Podcast über dieses Dokument oder über den Inhalt des Dokuments austauschen. Und ja, es hat mich beeindruckt. Ich kann dir auch gerne einen Text, so eine Audiodatei zuschicken, die ich erstellen habe lassen. Da kann man sich das gerne mal anhören. Vielleicht kannst du es mal kurz einspielen. Genau, hat mich sehr beeindruckt. Gut, und jetzt meine Frage an dich, Gerd. Welches Buch würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen zum Thema künstliche Intelligenz und warum?
Also schick gerne, das hängen wir mit dran, da lasse ich mich gleich mal überraschen, wie das ist. Aber bei den Buchempfehlungen, ihr könnt es ahnen oder du kannst es ahnen, ganz klar Lea Steinacker und Miriam Meckel mit Alles überall auf einmal. Ist ein Sachbuch, liest sich wie ein Roman, super spannend, total visionär und sprachlich halt super gut. Journalistisch, tiefgründig und vor allem sehr vielseitig. Das ist Larissa Holzki und Stefan Scheuer mit Inside KI gelungen. Da taucht ja auch ein Hamburger Startup auf und eine Rostocker Schule. Aber nicht nur deswegen, sondern wegen der Vielseitigkeit und der vielen Themen, die angesprochen werden, ganz weit vorne bei mir. Und ich möchte auch ein Kinderbuch empfehlen, weil KI ist ein Zukunftsthema. Unsere Kinder müssen sich damit auseinandersetzen. Und Axel Teubert hat geschrieben, Codewort Hanna. Da unbedingt mal reinhören, reinlesen, aber reinhören ist mein Stichwort. Und OMR sagt, Stay Friends, Podcaster sollen freundlich miteinander umgehen und wir können natürlich alle voneinander lernen. Und meine Frage wäre, welchen Podcast hörst du regelmäßig zum Thema KI?
Gut, vielleicht hätte ich bei meiner Frage dazu sagen sollen, dass du eigentlich ein anderes Buch wählen musst, weil dass du und wir dieses Buch total toll finden, kann man sich denken, weil wir jetzt auch in dieser Episode Miriam Meckel als Gast hatten. Aber okay, ist trotzdem ein ganz großartiges Buch, dem stimme ich zu. Genau, zu deiner Frage, welche KI-Podcasts ich höre. Also es ist definitiv nicht nur einer und ehrlicherweise gibt es auch wenige Podcasts, ich höre viel auch im Bereich Technologie, Marketing, Unternehmertum und da dreht sich natürlich ganz vieles um KI, auch wenn es nicht das Schwerpunktthema ist, aber ich höre auch zum Beispiel sehr gerne KI Verstehen von Deutschlandfunk oder das KI Update von Heise und englischsprachig höre ich gerne The AI Daily Brief. The Ailey Brief ist eigentlich auch ein schöner Name für einen Podcast, genau. Das ist so ein bisschen wie KI-Update auf Englisch mit ein bisschen mehr internationaler Sichtweise. Und dann höre ich auch ganz gerne Possible von Reid Hoffman. Das ist der Gründer von LinkedIn, der hat auch einen Podcast und dreht sich ganz viel um Zukunftsthemen, aber auch ganz, ganz viel um KI. Genau, so viel zu meinen Antworten. Und meine Frage an dich, Gerd. Wenn du eine KI-Anwendung entwickeln könntest, welche Funktion hätte sie?
Ja, deswegen habe ich ja noch zwei Bücher empfohlen. Aber wir wissen als Pädagoginnen und Pädagogen, Wiederholung festigt. Deswegen diese Buchtipps. Jetzt kommt von mir gar nicht so etwas, was direkt mit Schule zu tun hat. Obwohl Schule muss Antworten auf das Leben finden. Und unser Leben, unsere Gesellschaft ist stark überaltert. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Menschen, die von Demenz betroffen sind, von Alzheimer. Und da kommt das Vergessen. Und mit dem Vergessen kommt auch ein Teil von Isolation und Einsamkeit. Und deswegen würde ich gerne eine Anwendung erfinden, wo KI dabei unterstützt, das Vergessen aufzuhalten oder Erinnerungen und Erfahrungen dieser Menschen festzuhalten. Nicht um einen optimierten Menschen zu schaffen, sondern um einen Zustand zu erhalten, einen natürlichen Zustand, auf den diese Menschen dann zugreifen können. Und das wäre ein großer Wunsch von mir. Ich habe eine letzte Frage an dich und dann schließen wir dieses Spiel doch ab. Wenn der Podcast rauskommt, dann könnt ihr das überprüfen. Aber Diana, ich würde gerne von dir wissen, was passiert am Dienstagabend in Berlin
beim Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Gründerpreis Aufsteiger 2024? Das wäre meine letzte Frage. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort.
Deine Idee für die KI-Anwendung finde ich sehr, sehr schön. Und es muss ja auch gar nicht immer um Bildung gehen. Deswegen absolut in Ordnung, da auch so ein Beispiel anzubringen. Und fände ich auch schön, wenn es sowas gäbe. Gut, zu deiner Frage, was nächste Woche am Dienstag in Berlin passiert, das ist also kurz bevor der Podcast rauskommt, da sind wir mit Fobitz in der Kategorie Aufsteiger beim Deutschen Gründerpreis. Wir sind nominiert, aus mehreren hundert Bewerbungen haben wir es unter die Top 3 geschafft. Und am Mittwoch wissen wir dann auch, ob wir auch tatsächlich von diesen drei quasi auch als Sieger hervorgehen, wobei das vollkommen egal ist, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, finde ich ganz, ganz großartig und freue mich total. Und alle, die da jetzt nominiert sind in den beiden Kategorien Startup und Aufsteiger, haben es auf alle Fälle total verdient, da auch zu gewinnen. Und naja, Fobitz kennen sicherlich die meisten hier, die Hörerinnen und Hörer. Wir sind im Bereich Bildung unterwegs. Dann gibt es noch E-Light, die im Bereich Elektrolyte unterwegs sind. Und ja, im Bereich quasi Klimaschutz für die Zukunft. Und dann gibt's noch Dermanostik, so eine Art digitale Hautarztpraxis im Bereich Gesundheit. Also insofern alles Themen, die wichtig sind. Und egal, wer gewinnt, wir werden uns an dem Abend auf alle Fälle freuen. Wir werden feiern. Und genau, insofern wird das am Dienstagabend passieren. Ich freue mich sehr drauf. Und genau, somit sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich darf keine Frage mehr stellen, aber ich freue mich auf die Episode. Liebe Grüße.
So, das war jetzt unsere Jubiläumsausgabe mit einer besonderen Gästin, mit einem besonderen Spiel am Ende, mit noch einem kleinen Bonus, der nach dem Abstand läuft. Und wenn euch dieser Podcast genauso gut gefällt wie uns, dann abonniert den Kanal, gebt uns 5 Sterne auf Spotify, empfehlt uns weiter und als kleiner Tipp, teilt doch mal diese Datei. Teilt den Link, schickt sie euren Freundinnen und Freunden und sagt, hey, hier mal ein Hörtipp, holt euch ein Feedback ein oder diskutiert doch mal über die Themen, die wir hier besprechen. Das würde uns freuen. Vielleicht entstehen dann ja ganz neue Ideen für weitere Folgen von Kreide KI Klartext. Wir haben einiges in der Schublade fürs nächste Schuljahr, aber euer Feedback, eure Ideen sind unsere Motivation. Ganz vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal und nach dem Abspann, wie versprochen, noch ein kleines Boni.
Kreide KI Klartext, der Fubitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.
Okay, so AI, right? It's everywhere you look these days. And while it's, you know, easy to get kind of lost in all the hype, today we're doing a deep dive into how to prepare students for a world that's, well, increasingly shaped by AI.
Yeah, and we hear a lot about AI literacy these days, but UNESCO is pushing for something a bit more, you know, more profound, I guess you could say. They want to empower students to be architects of AI, not just like users along for the ride.
I love that. It's not just about knowing how to use the latest AI tool. It's about understanding how it works, mm-hmm. right? And what the implications are, even how to guide its development. And that's where UNESCO's AI competency framework for students comes in, I guess.
Exactly. The thing is, the world is changing so quickly because of AI. It's already a part of so many things, you know, from how we get information to how doctors make diagnoses. But, and this is kind of shocking, as of 2022, only 15 countries in the whole world had actually put AI learning into their school curriculums. So this framework is trying to address that.
15 countries. Wow, that really puts things in perspective. So fill us in. What's the framework all about?
Okay, so it's about giving students a new set of skills for this AI-driven world. UNESCO breaks it down into 4 interconnected things: human-centered mindset, ethics of AI, AI techniques and applications, and AI system design. These are the core ideas, and they all build on each other.
Okay, I'm really intrigued by human-centered mindset. What does that actually mean when we're talking about, like, AI specifically?
It means teaching students that AI should always serve people, not the other way around. They need to be able to look at a situation and ask, is AI even the right tool here? What could go wrong? How can we make sure that human well-being is the priority?
So it's not just about building a really cool AI program. It's about questioning if you should even build it in the first place. That's a great point. And I feel like that ties into the ethics of AI part, right?
Yeah, definitely. And this goes way beyond just, you know, memorizing rules. It's about really understanding ideas like fairness, transparency, accountability, but in the context of AI. Students should be able to spot biases in these systems, understand data privacy, and be aware of how AI could be used in harmful ways.
Makes you think of all the stories about AI discriminating against certain groups, right?
Yeah.
Like this framework is trying to get ahead of those problems.
Yeah, exactly. And here's where it gets really interesting. UNESCO wants to give students the tools to actually tackle these challenges themselves.
You mean the AI techniques and applications and AI system design parts?
Yes. Those two areas give students hands-on experience with the stuff AI is made of. Think. Algorithms, data sets, even experimenting with designing your own AI systems, even if they're simple.
Hold on. Designing their own AI systems?
Yeah.
We're talking high schoolers building the next Siri here. What does that even look like?
Well, you have to remember, this framework is for all levels of education. So we're not talking about building super complex AI right away, especially in the beginning.
Okay, that makes sense.
Okay.
So what might those early stages look like? Any real-world examples?
Sure. Imagine students using AI to create something that can identify, say, different plants from pictures.
Mm.
Or designing a chatbot that can answer questions about a historical event. The framework even suggests using tools like Google's Teachable Machine. It's made to be more accessible.
Okay, I see. So start with the basics and go from there. I'm guessing this isn't just about memorizing facts and taking tests, right?
You got it. The framework is all about engaging teaching methods. Simulations, debates, case studies, that kind of thing.
There's that critical thinking again. It's not just accepting AI blindly, but really getting into the nitty-gritty of how it works and what impact it has.
Exactly. This active approach to learning, it's so important for students to become active shapers of AI's future, not passive consumers and formed creators.
It's fascinating stuff. We're going to take a quick break, but when we come back, we'll be diving even deeper into how this framework can be used in the real world and what it means for the future of education. Stick around. And we're back. Diving deeper into UNESCO's AI competency framework. It's cool to think about students actually designing AI. But you said it's not all, like, hardcore coding, right?
Right, yeah. The framework knows that not everyone will have the best tech or even want to be, you know, a software engineer. The cool thing is it has different paths for different interests and skills.
So how does that work in a classroom? Like, can you give me some examples?
Okay, let's say you have students into journalism, right? Instead of writing code, they could use AI tools to look at data about news stories.
Mm-hmm.
And they could see if there are biases in the data and how that might change the news.
Oh, I like that. That brings in the ethics part we talked about, but in a real-world way.
Exactly. And for those who are into the techie side, the framework suggests open-source tools and libraries. That makes it easier to learn and also lets students contribute to the open-source world.
I love that. It's like democratizing AI.
Right. Yeah, exactly. And the document even gives some really fun examples. One I liked was the AI bingo activity.
AI bingo. Tell me more.
It's so simple, but it really shows how much AI is in our lives already. Students get a bingo card with AI stuff on it, and then they find classmates who've used those things.
Okay, so like one square would be use Spotify or Apple Music or use Google Maps to get somewhere.
Exactly. It's a scavenger hunt for AI, making it fun. Students see how AI connects to their own lives, which hopefully makes them want to learn more.
So you have engaging teaching, different levels for different skills, focus on making good choices. Sounds like this framework is onto something.
It has huge potential, but it's not just about changing classrooms. It's about changing how we think about education in a world with more and more AI.
Now we're talking. Tell me more.
Think about it. This changes everything from how we train teachers to the ethics of the AI companies themselves. It's building a system that supports responsible AI, not just individual skills.
So it's not just on the students. It's teachers, the government, even parents too.
Exactly. The source talks about how teachers need training and resources for this. And it says AI companies need to be transparent about their systems.
Wow, it's a call to action for everyone.
Right, and it goes back to what UNESCO wants. They don't want students to just use AI. They want them to be informed, ethical creators of AI's future.
I love that. So how do we go beyond the classroom then? What can we all do to help?
That's the big question, isn't it? We can start by pushing for more money for AI education so everyone has the tools to succeed.
Yes, and maybe we can all just be more aware of the AI we use every day. Like, ask. How does this work? What data is it using? Does it match my values?
Exactly. And most importantly, encourage critical thinking and, you know, healthy skepticism about AI. It's not about being scared of progress. It's about understanding it.
It's about shaping AI. not letting it shape us without our say.
You got it. And that's the heart of UNESCO's framework. It's a guide for this exciting, complex world of AI.
We'll be right back after this quick break to finish up our deep dive into AI competency for students. Don't go anywhere. And we're back. You know, thinking about everything we've talked about with this UNESCO framework, it makes you really hopeful. Feels like we're at the start of something big in education.
Yeah, it's about time, right? Giving this whole generation the ability to not just use AI, but really shape how it develops, that's huge. It's about making AI accessible for everyone so it reflects everyone's needs, not just a few people.
Exactly. And that's what's so cool about this framework, right? It's not just about creating a bunch of, like, AI experts. It's about giving all students the tools to be, you know, informed citizens in this world that's so driven by AI.
Yeah, I totally agree. It's about helping them navigate the tricky ethical stuff, seeing the potential of AI, but also making sure it develops responsibly. And that goes for whatever they choose to do in life, not just tech jobs.
We've talked about the why, the what, even the how of this framework. But before we wrap up, I want to bring it back to you, the listener.
Good idea. I mean, information is only powerful if you use it.
No. Exactly. So yeah. Whether you're a student, teacher, parent, even just someone interested in the future, what does this mean for you? What can you do with it?
Well, first, we all have a part to play in making sure AI is used for good. If you're a student, maybe that means finding ways to learn about AI, even if you're not into programming.
Yeah, like you can take a coding class or join a robotics club just to see.
Yeah.
Dip your toes in, you know.
Yeah. Right. And teachers, you could look for training to bring AI into your classroom in a fun, engaging way.
And parents, too. You could talk to your kids about AI, the good and bad, and why it's so important to think critically about it.
We can't just let the tech companies or the government decide what happens with AI. It's up to all of us to be involved and guide it in the right direction.
It's about taking charge of our future with AI together. It's about feeling like we have a say, not just in school, but everywhere. And I think that's a great place to leave it for today. This deep dive has shown us what's possible when we give students the skills to navigate the AI world. It started with UNESCO's vision, but it's become a bigger conversation about how we shape the future. And I hope it's given you some things to think about.
Me too. Just remember, the future isn't something that happens to us. It's something we build. And if we use AI's potential, but also understand its complexities, we can make a future that works for everyone.
That's it for our deep dive on AI competency for students. Mm-hmm. Until next time, stay curious, keep asking questions, and let's build that brighter future together.